Miriam hat es ja schon ein bisschen gespoilert. Wir starten in eine neue Predigtserie zusammen und ich freue mich, dass ich mit euch da reingehen darf. Wir wollen in den Wochen bis Ostern und auch der eine Gottesdienst nach Ostern noch uns zusammen anschauen, was Jesus in seinen letzten Stunden gesagt hat. Wir gucken uns die ersten zwei Predigten, schauen wir uns drei Sätze an, die er in den ersten drei Stunden am Kreuz gesagt hat. Und dann Richtung Karfreitag, Ostersonntag schauen wir uns vier Sätze an, die er dann in den letzten drei Stunden, bevor er dann nach sechs Stunden am Kreuz gestorben ist, was er da noch zu uns weiter gesagt hat, was er da noch gemacht hat, was ihm da noch wichtig war. Und ich freue mich drauf, dass ich euch da ein bisschen mit reinnehmen darf, weil das Dinge sind, die uns immer wieder beschäftigen werden und beschäftigen dürfen. Das Kreuz ist für uns als Christen der Höhepunkt unseres Glaubens. Hier kommt alles zusammen, was uns Erlösung, Heilung und Freiheit schenkt. Das ist der Punkt, wo alles zusammenkommt. Und gerade Jesus, der am Kreuz hängt, der diesen schrecklichen Tod mitmacht, der erlebt da einen Todeskampf. Und in diesen Momenten gibt es noch Worte, die er zu uns spricht, die er zu den Leuten um sich herum spricht. In den vier Evangelien werden uns verschiedene Sätze überliefert, verschiedene Geschichten noch erzählt, was Jesus in diesen Stunden macht. Und wir wollen uns darauf konzentrieren und wollen es ja auf uns wirken lassen. Hey, Jesus hing an diesem Kreuz und hat in letzter Kraft noch Dinge gesagt, getan, sich um letzte Dinge gekümmert. Das darf uns wichtig werden, das darf uns auch berühren. Und ich möchte, dass wir so ein bisschen als Background immer wieder uns überlegen, hier geht's nicht um eine gemütliche Tafelrunde. Das war jetzt nicht, alle saßen gemütlich beim Abendessen und dann hat Jesus halt noch zwei, drei Sätze gesagt. Sondern hier hing jemand am Kreuz, der davor zwei Tage gefoltert wurde, der verhört wurde, der verurteilt wurde, der den schrecklichsten Tod gerade erleben muss. Denkt dran an diese Geschichte, dass er davor im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Dankeschön. Weil er wusste, was passiert, weil er wusste, was da kommen wird. Und in dieser Situation wird er geschlagen, wird er bespuckt, wird er verspottet. Er kommt bis an diesen Ort Golgatha, die Schädelstätte. Und an dieser Stelle legt man ihn auf das Kreuz, haut zwei Nägel durch seine Elle und Speiche und hängt ihn an dieses Kreuz auf. Und an diesem Kreuz ist es so, dass Leute, es gibt Berichte aus diesen zeitgenössischen Geschichtsschreibern, die erzählen, dass es teilweise bis zu drei Tage gebraucht hat, bis Leute an diesem Kreuz gestorben sind. Und an den verschiedensten Ursachen. Du bist nicht verblutet an diesem Kreuz, sondern ganz oft sind Leute erstickt, weil das ganze Gewicht des Körpers auf diesem Brustkorb hing und der durch dieses Runterhängen keine Luft mehr bekommen hat und da langsam und qualvoll gestorben sind. Das ist die Realität, in der Jesus ist. Und es gibt auch Beispiele dafür, dass Menschen am Kreuz noch gesprochen haben. Also diese Leute, die da zwei Tage hingen, sollten als abschreckendes Beispiel dienen. Und es gibt einige Geschichten, wo erzählt wurde, dass da wirklich noch Leute die ersten Stunden auch noch so weit bei Bewusstsein waren, dass sie reden konnten und nicht nur geschrien haben. Also es ist durchaus realistisch, dass Jesus da vom Kreuz auch gesprochen hat. Und wir lassen uns da ein bisschen mit reinnehmen. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr das emotional ein bisschen auf dem Schirm habt. Hey, hier geht's nicht um eine entspannte Tischrede, nicht eine entspannte Predigt hier in einem gemütlichen Raum Sonntagmorgen, sondern das sind Worte, die in einem Todeskampf gesprochen wurden. Das war die letzte Kraft, die Jesus da verwendet hat, um diese Dinge uns noch mitzugeben. Und wir wollen zusammen reingehen in diesen Text. Und heute bleiben wir mal beim Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium tut uns zwei Sätze von Jesus überbringen und ich möchte mit uns den ersten lesen aus Lukas 23, die Verse 32 bis 38. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, und hier kommt unser erster Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm und boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Spott, Zynismus, dieses Weinessig. Andere Übersetzungen übersetzen das mit, dass das Wein versetzt mit Galle war. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen da reinempfinden könnt. Durch meine Gallenentzündung letztes Jahr weiß ich, wie Galle schmeckt. Das ist widerlich. Okay? Wenn ihr mal euch übergeben habt, dann wisst ihr, was ihm da gerade angeboten wurde. Was für ein Zynismus, was für ein Spott, was für eklige Situationen. Diese Nägel. Und das ganze Gewicht hängt an seinen Schultern. Und was sagt Jesus? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein ganzer Lebensauftrag, sein ganzer Hauptauftrag war, dieses Vergebung in die Welt zu bringen. Jesus war auf der Welt, um uns mit Gott zu versöhnen, um Vergebung für uns zu bitten und dafür einzustehen. Und selbst in diesem Moment, wo all dieser Spott, dieser Zynismus, all diese Härten auf ihm lasten, denkt er an seinen Lebenszweck, nämlich dass er Versöhnung bringt, dass er Vergebung bringt. Vergebung nicht nur für diesen spottischen jüdischen Rat, der da daneben stand und über ihn gelästert hat, oder über die römischen Soldaten, die da gerade über seinen Kleidern gewürfelt haben und sich darüber gefreut haben, dass sie jetzt ein neues Gewand haben, sondern ich glaube, dass er auch nicht nur für die Leute gebetet hat, die ihn hingerichtet haben gerade, sondern dass er da am Kreuz auch für mich betet. Dass er da am Kreuz auch zu mir sagt: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen, dass das Kreuz der Moment ist, wo wir Vergebung und Versöhnung für unsere Schuld und Sünde bekommen. Jesus ist auch damals schon gestorben für mich und für dich. Nicht nur die Soldaten waren das Thema, nicht nur die Juden um ihn rum oder die Römer, die ihn verurteilt haben, sondern hier geht's um eine Tat, die mich betrifft. Ich habe Schuld und Sünde in meinem Leben und ich brauche diese Vergebung von Jesus. Ein anderer Aspekt, der hier so stark zum Tragen kommt und der, glaube ich, in unserem Kontext immer wieder untergeht, ist was, was Jesus als eine seiner Hauptlehren hatte, nämlich die Vergebung gegenüber Feinden, die sogenannte Feindesliebe. Und ich finde es so beachtlich, dass jemand, der am Kreuz hängt, um Vergebung betet für diese Leute. Lass dir mal den Gedanken kurz durch den Kopf gehen. Da gibt's Leute, die dich gerade hinrichten, unschuldig. Du bist total im Recht. Du hast nichts getan. Dir passiert absolutes Unrecht. Dein Leben ist jetzt gerade dabei, beendet zu werden, weil Menschen dir Unrecht tun. Und Jesus bittet um Vergebung für sie. Ich könnte es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte es nicht. Wir erleben immer wieder und wir hören immer wieder Geschichten davon, dass andere Menschen das hinkriegen. Dass Menschen in solchen Situationen vergeben können. Wir hören Berichte von Christen, die in Ländern sind, wo sie für ihren Glauben verfolgt werden, die auch in ihrer Hinrichtung noch für diese Leute beten, um Vergebung bitten, darum bitten, dass Gott ihnen vergeben kann. Ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber Jesus tut's. Er betet für seine Feinde. Und damit betont er was, was er uns als seine Hauptlehre auch schon mitgegeben hat, in der Bergpredigt oder weil wir heute im Lukas-Evangelium sind, will ich euch die Version aus dem Lukas vorlesen. Lukas 6, Vers 27 bis 35. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen, schlägt dich einer auf die eine Wange, halt ihm auch die andere Backe hin und nimmt dir einer den Mantel weg, überlass ihm noch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandle andere Menschen genauso, wie sie selbst behandelt werden, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr den großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein, denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Luther übersetzt es so: Gott lässt es regnen über den guten und den schlechten Menschen. Hier wird begründet mit Gottes Wesen, dass Gott eben nicht derjenige ist, der sofort immer für Recht schafft, der seinen Segen ausbreitet über gut und schlecht. Egal wie du dich verhältst, Gott segnet dich. Gott gibt dir Gutes. Das ist sein Charakter. Und wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann fordert uns Jesus auf, es genauso zu tun. Hey, wie selten machen wir das? Wie selten sind wir der Meinung, wir sind im Recht, das passt so, das ist doch ungerecht, oder warum sollte ich jemand was leihen, von dem ich weiß, ich krieg nichts zurück? Warum sollte ich jemand vergeben, der mich hasst? Das ist doch sein Problem, dass er mich hasst. Wir haben so viele Begründungen, warum diese Lehre von Jesus uns nicht passt als Christen. Und hey, wie oft machen wir es auch hier selbst in der Gemeinde nicht anders? Wenn mich jemand verletzt, mir Unrecht tut und mich betrügt, dann soll ich ihm aktiv was Gutes tun. Hört sich doch völlig daneben an, oder? Das widerspricht meinem ganzen Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, wir leben dieses Konzept von Feindesliebe viel zu wenig. Wie oft erlebe ich das bei mir, dass ich in Kategorien von richtig und falsch denke. Habe ich was falsch gemacht oder bin ich im Recht? Und wenn ich mich im Recht fühle, dann muss ich ja nichts machen. Oder? Ich habe ja Recht. Aber Jesus sagt, weit gefehlt. Ganz daneben, falsche Kategorie. Tu deinen Feinden was Gutes. Segne sie, bete für sie. Nur so, sagt Jesus, nur so unterscheiden wir uns von Nichtchristen, von Sündern. Nur so werden wir Kinder des Höchsten genannt. Feindesliebe ist kein Nebenschauplatz in unserem christlichen Glauben. Das war eine der prägnantesten Lehren Jesu. Das war das, worüber sich die jüdischen Nachfolger gesagt haben, boah, das sticht heraus. Das tut ihn von anderen Rabbis komplett unterscheiden. Ich möchte euch das nochmal aufs Herz legen. Wenn Jesus am Kreuz hängt, völlig unschuldig, er misshandelt wird, sein Leben ist kurz davor zu gehen, er ist kurz davor zu sterben und trotzdem bittet er um Vergebung für die Leute, die ihm das angetan haben, dann soll das uns ein Zeichen dafür sein, wenn wir seine Nachfolger sind, wie wir mit anderen Themen umgehen. Ich weiß nicht, ob du gerade Leute im Kopf hast, die dir Unrecht getan haben. Leute, die nicht okay waren zu dir, die dich verletzt haben. Und oft fühlen wir uns doch so im Recht, verletzt zu sein. Oft fühlen wir uns doch so im Recht, ich habe mich geprüft, ich war in Ordnung, der andere muss jetzt kommen und sich entschuldigen. Hey, das ist nicht die Haltung, die Jesus uns hier gibt. Jesus sagt, vergib ihnen. Und tu ihnen sogar noch was Gutes. Segne sie auch noch. Geh noch einen Schritt weiter und segne sie. Tu ihnen was Gutes und verleih ihnen, obwohl du weißt, die werden es dir niemals zurückgeben. Das ist eine krasse Lehre. Und wenn wir Jesus Nachfolger sind, dann dürfen wir da immer wieder lernen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Was für eine Aussage, oder? Das will ich sein. Und ich will mich von Gott da immer wieder drauf bringen lassen, wo gibt's noch Punkte, wo ich nicht vergebe? Wo gibt's Punkte, wo ich an meinem Recht festhalte? Wo gibt's Punkte, wo ich der Meinung bin, ich könnte bestimmen, wie es läuft und der andere muss doch kommen und sich entschuldigen? Wir haben vor kurzem uns als Ältestenkreis getroffen und haben als Ehepaare uns darüber ausgetauscht, wer denn der Vergebungswilligere ist. Wenn es Streit gibt, wer kommt als erstes? Und das war echt spannend, weil teilweise haben wir dann auch gemerkt, der eine kommt nur, um wieder Frieden herzustellen, aber eigentlich meint das gar nicht so. Und unsere Frauen hatten alle zusammen ein ganz feines Gespür dafür, wo wir Männer einfach bloß so, naja, passt, also, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr das aus euren Ehen auch kennt oder aus euren Beziehungen, aber ich finde es ein total spannendes Thema. Ich glaube, dass es ein Zeichen davon ist, wie weit wir in der Jesus-Nachfolge sind, wie vergebungsbereit wir sind. Und Feindesliebe ist das eine, aber in den Beziehungen zu vergeben, in denen wir leben, ist das andere. Und da darf Jesus uns ein Vorbild sein. Mach dir das nochmal bewusst. Jesus am Kreuz verzeiht uns, verzeiht den Leuten, die ihn gerade da an dieses Kreuz nageln, die unterm Kreuz stehen, ihn spotten, ihn verachten, die ihn beschimpfen, die tun so, ja, wenn du der Messias bist, dann komm doch runter, helf dir doch selber. Mit diesem Spott muss Jesus umgehen und er verzeiht ihnen. Und ich glaube, dass in diesem kleinen Satz noch ein bisschen mehr steckt, wo wir was über Vergebung lernen können. Ich hatte in den letzten Wochen mehrere Gespräche mit Leuten, die sagen, ich tue mir schwer, an der Stelle zu vergeben. Und das ist normal. Wir sind einfach nicht Jesus. Es gibt echt Stellen in unserem Leben, da fällt es uns schwer, Menschen zu vergeben für das, was sie uns angetan haben. Oder was sie auch anderen Menschen angetan haben um uns rum. Und Jesus gibt uns hier einen kleinen Hinweis, wie er es macht. Und zwar, wenn wir in einem Konflikt sind mit jemandem, dem wir vergeben sollen, dann gibt es diese Ebene Ich und der Gegner. Und eigentlich läuft es daraus raus, dass Jesus uns sagt, hey, tu ihm was Gutes, segne ihn. Selbst wenn er dein Feind ist, segne ihn, tu ihm was Gutes und verzeih ihm, vergib ihm. Und dadurch entsteht wieder ein Austausch zwischen mir und dem Gegner. Und da gibt's auch manchmal dieses Momentum, was ich schon oft erlebt habe. Ich habe mich so oft in Konflikten im Recht gefühlt und dachte, der andere muss doch kommen. Und Gott hat zu mir gesagt, nee, geh du hin, entschuldige du dich für deinen Anteil an diesem Konflikt. Das habe ich gemacht. Und plötzlich entsteht eine Ebene, wo ich merke, dass bei dem anderen was aufbricht, dass Vergebung auch in seinem Herzen arbeitet und er dann auch wieder kommt und sagt, ja du, auch da, wo ich das und das gemacht habe, da tut es mir auch leid. Und ich möchte nicht, dass wir das als Taktik benutzen, aber es ist eine Sache, wo ich immer wieder merke, da kommen Herzen zusammen, wenn man dem anderen Vergebung ausspricht. Wenn man ihm wirklich ehrlich sagt, du, soweit es an mir liegt, tut es mir echt leid. Ich wollte keinen Streit mit dir. Ich wollte dich nicht zum Feind haben. Und manchmal bricht es das Eis und es hilft. Aber es gibt auch Extremsituationen, wo wir merken, das wäre total unecht, wenn wir das machen würden, weil wir es einfach noch nicht schaffen von unserem Herzen her. Und Jesus gibt uns einen Tipp und da gucken wir uns mal das nächste Bild an. Er betet nämlich, Vater, vergib du ihnen. Jesus betet, dass Gott ihnen vergibt und plötzlich entsteht ein Dreieck. Er nimmt Gott in diese Beziehung mit rein. Er nimmt ihn mit rein und sagt, Vater, machst du. Vergib du ihnen. Er betet nicht, Jesus betet nicht, ich vergebe ihnen. Er ist der Sohn Gottes, er hätte das auch beten können. Aber er bittet drum, Gott, machst du. Und das ist ein Trick, glaube ich, in dem Thema Vergebung. Was heißt Trick? Das ist eine Sache, wo wir was mitnehmen können für unser Leben. Da, wo ich nicht vergeben kann, kann ich drum bitten, dass Gott mit ins Spiel kommt. Und jetzt haben wir ganz viele Beziehungen, die echt spannend sind. Wir haben Gott, der mir vergibt. Wir haben Gott, der meinem Gegner vergeben hat. Und wir bitten Gott über diesen Umweg, über Gott, Herr, vergib du ihnen. Vergib du meinem Gegner. Hilf du ihm. Sei du derjenige, der Vergebung ausspricht. Und ich glaube, dadurch, dass ich mir bewusst mache, mit wem ich rede mit Gott, der mir all meine Schuld und Sünde vergeben hat, von dem ich so viel geschenkt bekommen habe. Hey, ich weiß, ich bin ein Beschenkter, ich habe Gnade erlebt. Er hat mich von aller Schuld und Sünde frei gemacht. Mit dem rede ich und er kann gleichzeitig meinem Gegner vergeben. Er spricht diese gleiche Vergebung dem zu, mit dem ich gerade im Streit bin. Mein Feind, der mich verletzt hat, bei dem ich doch so arg im Recht bin. Und dieses Dreieck bringt mich dazu, dass ich vielleicht auf der Ebene zwischen mir und meinem Feind auch vergeben kann. dass was wachsen kann, erst über diesen Umweg über Gott, vielleicht dahin, dass ich meinem Gegner vergeben kann. Und ich möchte dich einladen, dass du das ausprobierst, dass du das testest. Wenn du Menschen hast, wo du sagst, da bin ich im Recht und da kann ich nicht vergeben, nimm Gott mit rein. Preis Gott dafür, was er dir schon alles vergeben hat. Erinnere dich dran, wie weit du beschenkt bist. Jesus erzählt uns Beispiele davon, wie jemand einen Riesenberg Schulden vergeben wurde und von diesen Schulden befreit wurde und er dann jemand anders geschlagen hat, der ihm nur ein paar wenige Pfennige geschuldet hat. Hey, das sollen wir nicht sein. Lass uns bewusst werden, was für ein Riesenberg an Vergebung Gott uns geschenkt hat. Und daraus kriegt daraus eine neue Kraft über Gott, über diesen Umweg, Menschen zu verzeihen, wo du es bisher vom Herzen her nicht schaffst. Wenn Leute dich verletzt haben, nimm Gott mit rein. Lass zu, dass er dir Vergebung zusprechen darf. Wir kommen nachher nochmal auf dieses Beispiel der Vergebung, aber ich möchte euch jetzt noch einen zweiten Satz aus dem Lukas-Evangelium heute schon mit reinnehmen. Und zwar geht's in Lukas 23 weiter ab Vers 39. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere Verbrecher auf der anderen Seite am Kreuz von ihm sagt, fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt in der Kirchengeschichte über diese zwei Verbrecher ganz viele Theorien. Wahrscheinlich, und also bis heute die Theorie, die am ehesten bewiesen ist, ist, dass das Menschen waren, die Volksaufstände gegen die Römer geplant haben. Das hat ein bisschen was mit dem römischen Strafrecht zu tun. Also man hat niemanden zum Kreuzestod verurteilt, weil es ein Dieb war. Den hat man Hände abgehackt oder ähnliches. Aber der Kreuzestod war für Aufständische, für Rebellen eigentlich belegt. Man geht davon aus, dass es ein Volksaufstand zu der Zeit Jesus geht und dass der Anführer von diesem Volksaufstand der Barabbas war. Ich weiß nicht, ob ihr euch soweit bibeltief vernetzt seid. Barabbas, das war derjenige, wo Pilatus gesagt hat, hey, ihr dürft euch einen wählen, den ich heute freilasse, so zum Feiertag. Entweder ihr lasst Jesus frei oder ihr lasst diesen aufständischen Barabbas frei. Ich gehe davon aus, dass dieser Barabbas ein Zelot war. Das war damals eine kleine Messerstechergang, die versucht hat, durch Messerattacken auf römische Soldaten die aus dem Weg zu schaffen. Also die sind, wenn Soldaten durch Jerusalem gelaufen sind, sind die um die Häuserecke gekommen, haben einmal auf den Soldaten eingestochen, gehofft, dass sie sterben und haben sich dann wieder versteckt. Das war irgend so eine Untergrund-Rebellengeschichte. Und man geht davon aus, dass die damals einen Volksaufstand versucht haben, aber gefasst wurden von den römischen Soldaten. Und dass dieser Barabbas mit diesen zwei Verbrechern, die jetzt mit Jesus am Kreuz hingen, solche Zeloten waren. Und was wir da sehen, es gibt spannende apokryphe Evangelien. Das sind Evangelien, die erst viel später aufgetaucht sind, wo man ziemlich sicher ist, dass das nicht Leute waren, die in dem Zeitraum von Jesus gelebt haben. Die geben diesen Leuten sogar Namen. In der Kirchengeschichte hat sich das durchgesetzt, dass der eine Verbrecher Dismas hieß und der andere Gestas. Dismas hat es sogar so weit geschafft, dass er ein katholischer Heiliger wurde, weil er eigentlich der erste Christ war. Er ist der Erste, der ins Paradies gekommen ist durch Jesus. Und Gestas, dieser Spötterer. Wilde Geschichte, ich glaube, wir wissen einfach ihre Namen nicht. Das müssen wir, glaube ich, so ehrlich einfach mal sagen. Aber wir wissen, was für Leute das waren. Dass das Leute waren, die Volksaufstände gegen die Römer geprobt haben, die versucht haben, dagegen anzugehen. Und wir sehen jetzt drei Personen da am Kreuz. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von Lukas Cranach. Der ist ein Künstler, der zur Zeit von Luther gelebt hat, hier in Deutschland, der immer wieder Kreuzigungsszenen gemalt hat. Und wir gucken mal ein bisschen genauer in das Bild auf der nächsten Folie. Der hat dieses Bild gezeichnet von Jesus in der Mitte und den zwei Verbrechern links und rechts. Wir sehen diesen ersten Verbrecher von euch aus auf der rechten Seite, der selbst im Tod über Jesus noch spottet. Der auch sagt, hey, wenn du doch wirklich der Messias bist, dann komm doch vom Kreuz runter und rette du uns. Der sich selbst im Tod jetzt noch von Jesus wegwendet. Das ist dieser Blick, der weggewendet ist von ihm. Dann gibt's Jesus in der Mitte, völlig unschuldig, aber trotzdem diesen Tod am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Sünde. Und es gibt diesen dritten Verbrecher, der was verstanden hat über Jesus, der weiß, dass der Tod nicht das Ende ist, der weiß, dass Jesus den Weg in den Himmel ist, dass er den Weg zum Paradies sein wird. Und der ein ganz einfaches Gebet am Ende seines Lebens betet, nämlich Jesus, denk an mich. Es ist überhaupt keine theologische Wiedergutmachung, Aufarbeitung, sondern einfach nur eine Bitte im Vertrauen auf Jesus. Einfach nur, Jesus, denk an mich. Und mir als Pastor würden sofort kommen, der hat doch ein paar Dinge vergessen, oder? Wo ist die Schuldbekenntnis? Wo ist, dass dieser Mann umkehrt? Dass der Werke der Gerechtigkeit hat? All das zählt an der Stelle nicht, sondern nur dieses einfache Gebet, Jesus, denk an mich, wenn du in deinem Reich ankommst. Das ist überhaupt schwierig zu erklären, warum dieser Typ denn jetzt errettet wird und warum ist Jesus heute noch in seinem Reich oder an diesem Tag dann direkt im Paradies. Und ich glaube, wir müssen uns theologisch da gar nicht so arg viel Gedanken drüber machen, wie das alles funktioniert, weil Jesus antwortet ihm einfach nur mit Gnade. Jesus antwortet ihm nicht mit einem Lehrtext, sondern sagt nur, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese zwei Verbrecher sind beide in der gleichen Lage. Beide sind in der Lage, dass sie kurz vor ihrem Tod stehen. Und der eine wendet sich Jesus zu, glaubt dran, dass Jesus der Retter ist, glaubt dran, dass es ein Reich gibt, in das man kommen kann und begegnet seiner Gnade. Der zweite fordert Jesus heraus, beweis dich doch erstmal. Zeig doch, dass du der Christus bist. Zeig doch, dass du es drauf hast. Komm, mach doch, dass wir alle drei hier vom Kreuz runterkommen und dass wir leben. Ich finde es spannend, dass diese zwei Verbrecher das gleiche Glauben, den gleichen Volksaufstand geprobt haben, aber doch so unterschiedlich sind. Und ich glaube zutiefst, dass uns das was sagen darf. Dass Jesus ähnlich zu uns immer wieder spricht und sagt, wie reagierst du auf mein Kreuz? Wie reagierst du, wenn du vor dem Kreuz stehst? Sagst du, Jesus muss sich erst mal bewähren in deinem Leben, muss erst mal zeigen, dass er wirklich der Messias ist? Oder glaubst du ihm einfach, dass er für dich da ist? Dass er dich retten kann? Das ganze Leben mit Jesus fängt mit Glauben an, nicht mit dem Beweis. Das ganze Leben mit Jesus fängt damit an, dass er dich fragt, so, glaubst du an mich? Glaubst du, dass ich dich retten kann, dass ich der Messias sein kann? Ich möchte dich einladen, dass wir in den letzten Minuten hier, bevor die Predigt endet, darüber nachdenken. Guck dir noch mal kurz dieses Bild an. Ich bitte euch, dass ihr als Lobpreisteam schon auf die Bühne kommt. Und Doro, vielleicht kannst du auch schon nach vorne kommen. Was ist deine Antwort auf Jesus, der am Kreuz hängt? Wendest du dich ab oder wendest du dich zu? Bist du derjenige, der sich wegwendet und sagt, beweis dich doch erstmal? Oder bist du derjenige, der sagt, Jesus, sei du mir heute gnädig? Ich glaube, dass wir genauso wie diese zwei Verbrecher am Kreuz immer wieder vor so Scheidewegen stehen in unserem Leben. Wo Gott uns sagt, hey, wendest du dich Jesus zu? Vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Bist du bereit, diesen Weg der Nachfolge zu gehen, was auch bedeutet, dass wir Feindesliebe leben, dass wir Vergebung leben? Oder sind wir es nicht bereit? Wenden wir uns ab, sagen wir zu Jesus, jetzt beweis dich doch erstmal, dass du der Messias bist. Beweis dich doch erstmal und zeig's doch. Und wir spotten sogar fast über Jesus. Das ist der zweite Weg, den der zweite Verbrecher hier geht. Und ich habe das auf dem Herzen, dass wir heute darauf reagieren. Jesus spricht hier durch sein Wort sehr klar und bietet uns an und betet für uns. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Gebet gilt dir und mir. Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du merkst, dass es da Vergebung braucht für dein Leben, dass es Vergebung braucht, wo du nochmal Gott die Tür aufmachst, Jesus die Tür aufmachst, so wie Doro das in ihrem Eindruck erzählt hat, dann will ich, dass du darauf reagierst. Dann lade ich dich ein, dass du darauf reagierst. Ich möchte mit jedem beten, der sich das wünscht. Und wenn du sagst, ich möchte mich wieder neu an einer Stelle Jesus zuwenden, wo ich eher der Spötter war, eher der Jesus beweis dich doch erstmal Typ war, ich möchte wieder zu denen gehören, die sagen, Herr, ich vertraue dir und denk du an mich. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieses ganz einfache Vertrauensgebet, diese Bitte von dem einen Verbrecher, das ist kein großer theologischer Schritt. Das ist einfach nur, Herr, denk an mich. Und das ist der Moment, wo wir unsere Herzenstür aufmachen, wo wir aus diesem Schlaf wieder aufwachen. Aber es bedeutet was, dass wir auch was gehen müssen. Dass Gott uns vielleicht auch Dinge zeigt, wo wir Unvergebenheit in unserem Leben haben. Dass Gott uns Dinge zeigt, wo wir an Wünschen, an unserem Willen festhalten und das über seinen Willen stellen. Wo wir nicht zulassen, dass er der Herr über unser Leben ist, sondern andere Dinge unser Leben dominieren. Wenn du das willst, dass wir da zusammen beten, dann steh mit mir jetzt auf und ich möchte ein Gebet sprechen für uns zusammen. Jesus, denk an uns. Sei du derjenige, der uns sieht in den Situationen, in denen wir stecken. Da, wo wir uns haben einlullen lassen. Da, wo wir uns auch ganz absichtlich von dir weggewendet haben. Da, wo wir in den Spotten reinkamen. In den Gott, du musst dich erstmal beweisen, bevor ich dir glauben kann. Jesus, ich möchte beten, dass wir genauso wie dieser Verbrecher mit deiner Gnade in Berührung kommen. Dass wir erleben, wie du Menschen vergibst, wo wir uns noch schwer tun, uns ihnen zu vergeben. Aber wir dich bitten, dass du mit reinkommst. Herr, wir beten, dass du in unserem Leben so ein Dreieck mit uns bildest. Dass es nicht bloß wir und unsere Feinde sind, sondern dass du mit reinkommst. Und dass wir wissen, dass deine Vergebungskraft sogar unser Herz weich machen kann gegenüber anderen Menschen. Herr, ich möchte bitten, da wo Unvergebenheit in unserem Leben ist, dass das keinen Raum mehr kriegt in uns. Da wo wir uns selber belasten und so viel Zeug gegen andere Menschen mit uns rumschleppen, da bete ich, dass du uns eine echte Freiheit am Kreuz dagegen schenkst. Herr, vergib du ihnen, wo wir es nicht können. Und schenk uns deinen guten Heiligen Geist, damit wir dann auch vergeben können, dass unser Herz da mit kann. Und Jesus, wir beten zu dir, dass da, wo wir uns abgewendet haben von dir, wo wir dir die Tür zugemacht haben in unserem Herzen, dass wir jetzt ganz bewusst unsere Herzen aufmachen für dich, uns dir zuwenden und dass wir bei dir Heil erleben, Erlösung erleben, Vergebung erleben. Jesus, wir wollen ja im Geist wirklich diese Tür öffnen und sagen, Jesus, komm du rein, denk du an unser Leben, sieh du unsere Situation. Vergib du den Menschen, wo wir uns schwer tun, ihnen zu vergeben. Komm in unsere Herzen rein. Da, wo unser Wille bisher dominiert hat, da wünschen wir uns, dass dein Wille über unserem Leben steht. Und Herr, wir wissen, auf was alles du verzichtet hast, welche Schmerzen und welche Leiden du am Kreuz auf dich genommen hast, um uns zu erlösen, uns zu retten. Und ich bete, dass das groß wird in den nächsten Wochen bis Ostern, über diese Passionszeit hinweg. dass es uns bewegt, dass es unsere Herzen verändert, weil wir deiner Gnade begegnen, weil wir diesem Geschenk der Gnade, die wir vom Kreuz her haben, weil das uns wirklich verändern darf. Herr, wir beten um eine neue Dankbarkeit in unserem Leben, über das, was du uns geschenkt hast am Kreuz. Kein Spott, kein Zynismus. Herr, leg das, hilf uns, dass das auf die Seite rutscht. Und dass Dankbarkeit in unsere Herzen kommt über das, was du getan hast für uns. Und so bete ich für euch, dass Gott jetzt euch Dinge zeigen darf. Dass wenn du ihn einlädst, dass er reinkommt, mit dir am Tisch ist, mit dir das Mahl hält, wie es in der Offenbarung heißt. Dass er in deiner Herzenstüre nicht nur anklopft, sondern dass du aufmachen kannst und ihn hineinlässt. Und er jetzt auch in den nächsten Liedern zu dir reden darf. Ich bete, dass der Heilige Geist in dir Dinge anstupst, dich auf Dinge hinweist, wo dein Wille seinem Willen im Weg steht, da wo Unvergebenheit ihm noch im Weg steht. Ich bete, dass der Heilige Geist jetzt sein Werk tut in den nächsten Minuten und von hier aus weiter in deinem Leben. Seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.